Hallo zum Christoph. Anfang. Das ist ein super Anfang. So, genau. Wir sind 2:0.
Der Podcast über Getränke mit No und Low Alkohol. Hallo Anne.
Hallo Christoph.
Wir haben Juno.
Jawohl.
Und sind irgendwie in der 37. Folge, immerhin schon.
Ja.
Schon gar nicht so schlecht, ne?
Ja.
Und es ist irgendwie noch nicht so richtig Sommer.
Ja, es ist irgendwas dazwischen, ne? Also Es ist Hamburger Sommer, würde ich sagen.
Ja, irgendwie schon.
Vier Jahreszeiten an einem Tag, das können wir ganz gut.
Ja, April im Juni irgendwie. Das ist schon ein bisschen schräg. Aber ich weiß nicht, hast du vielleicht Sommergetränke mitgebracht, zumindest fürs Glas?
Ich habe auf jeden Fall was mitgebracht. Wie sommerlich das jetzt wird, wollen wir gleich zusammen rausfinden. Ich würde sagen, ich starte mal mit der ersten Flasche.
Ja, ich guck mal weg.
Heute haben wir mal ein großes Programm.
Okay.
Es gibt da so ein paar unterschiedliche Getränke heute. Und ich bin ganz, ganz gespannt darauf. Also viel Spaß beim Kosten.
Dankeschön. Wir haben etwas Weißes im Glas, hell, zitrisch, klar. Das ist auch eher selten tatsächlich,
das
stimmt, dass wir so ein klares Getränk im Glas haben. Oh, und fruchtig.
Mhm. Sehr, ne?
Ja, sehr zitrisch. Fruchtig.
Mhm.
Zitrisch, blütenduftig. In gewissem Maße auch weinig, würde ich sagen.
Ja.
Also es riecht jetzt gar nicht nach Proxy. Ja, es riecht irgendwie nach Wein. Und es riecht aber auch tatsächlich mit einem ganz leichten, so einem ganz leichten, dumpfen Entalkoholisierungston, den entalkoholisierte Weine haben.
Ja.
So. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, ne, dass wir das haben. Wir haben ja bisher überhaupt noch keine.
Zumindest keine reinen. Wir hatten von Jörg Geiger, falls du dich erinnerst, mal entalkoholisierten Wein, der dann aber aromatisiert war.
Das stimmt. Ja. Genau. Und hier und da war mal so ein bisschen was auch mit dabei. Zum Beispiel bei Saveur hatten wir einen. Da hatten wir diesen Ton auch.
Ja.
Ganz leicht. Stimmt. Aber hier ist es. Also es riecht wie Wein, tatsächlich wie Wein, der entalkoholisiert wurde, auf einem guten Niveau, aber...
Ja, also das, was ich vielleicht dazu sagen soll, ich habe die Sachen, die ich heute dabei gehabt, absichtlich nicht zu sehr runtergekühlt.
Ja.
Ne? Also
ja,
das war schon beabsichtigt, dass wir da so ein bisschen mehr in die Aromatik reingehen können.
Mhm.
Ich glaube, wenn das kühler ist, hast du das eventuell
sogar gar nicht
oder weniger in der Nase, genau.
Mhm. Es riecht eigentlich wie Riesling, mehr oder weniger, würde ich sagen. Ja, also zitrisch.
Leicht blumig, so ein bisschen blumig. Steinfrucht dabei.
Ja, bisschen Steinfrucht, auch ein bisschen Kernobst mit dabei. So eine ganz leichte Kräuternote mit drin. Also eigentlich riecht es ziemlich authentisch nach Rieslingtraube.
Tatsächlich ist es auch zu 100%.
Okay. Dann probiere ich mal rein. Ich würde sagen, es ist auch eine klare Frucht.
Ja.
Ich finde, am Gaumen schmeckt es ein bisschen mehr nach Traubensaft, als es man das von der Nase her erwarten würde.
Mhm. Es ist halt diese leichte Süße, die immer hängen bleibt. Wobei das Riesling natürlich, finde ich, nie schadet.
Ja.
Finde ich, Säure ist ganz gut eingebunden, ist nicht zu viel Säure.
Also ich finde, er hat in der Nase diesen leichten, dumpfen Ton. Den hat er am Gaumen nicht.
Finde ich auch, ja.
Das ist sehr gut. Was mir am Gaumen tatsächlich aber nicht so gefällt, ist, dass er mehr nach, also meiner Empfindung nach, mehr nach Traubensaft als nach Wein schmeckt.
Hat einen mostigen
Charakter. Und da fehlt mir tatsächlich, also der hat schon eine ganz gute Säure, aber tatsächlich fehlt mir so ein bisschen Druck hinten raus. Ja. Da kommt die Säure mit der Süße und der Frucht nicht ganz mit.
Mhm.
Aber es ist immerhin, also wenn wir von einem entalkoholisierten Riesling sprechen, ist es von der Aromatik her sehr präzise.
Mhm. Klar, der Alkohol ist, glaube ich, das, was uns in dem Fall, gerade wenn wir an Riesling denken, einfach so ein bisschen als Träger auch fehlt von dem, was wir gewohnt sind, was wir gerne konsumieren oder probieren.
Ja.
Aber dafür, dass es entalkoholisierter Wein ist,
Respekt. Ja, es ist, ja, finde ich auch. Es ist, also, das ist auf jeden Fall sehr gut.
Ja.
Also von dem, was ich bisher so probiert habe.
Und ich glaube auch, das, was uns an Säure fehlt, ist genau richtig für den,
Leute, die das trinken,
für den Endverbraucher, der das konsumieren möchte. Weil die Säure ist da, die ist auch präsent, aber ist durch die Süße so ein bisschen schmeichelnd, ist ja nicht zu sehr tragend, aber es ist auf jeden Fall eine breite Komponente. Ja, die Länge ist nicht da und so weiter, aber das ist, man darf es halt nicht mit Wein vergleichen. Mhm. Also nicht eins zu eins mit Wein vergleichen,
glaube ich. Eins zu eins.
Es ist eine andere Kategorie. Und
ich glaub, da habe ich ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil es natürlich eigentlich schon suggeriert, also weil es eben eigentlich ein entalkoholisierter Wein ist, muss man ihn eigentlich mehr mit Wein vergleichen als das, was wir sonst so probieren.
Ja.
Und da hat es natürlich Schwächen. Aber was ich definitiv konstatieren muss, ist, dass es eine sehr saubere Aromatik hat. Und die
richtig.
Hat entalkoholisierter Wein sonst bisher eher selten.
Genau.
So, also
ja, wir haben das ja absichtlich so immer so ein bisschen geschoben. Natürlich ist eigentlich das Thema entalkoholisierter Wein steht ja ganz, ganz oder würde ja eigentlich ganz präsent über dieser Podcast-Thematik stehen, wie wir sie aufziehen. Aber wir haben uns beide davor gedrückt.
Ja.
37 Folgen
absolut.
Lang.
Ja, absolut.
Sollen wir mal weitermachen?
Ja. Also selber Erzeuger dann noch?
Genau. Wir bleiben bei einem Erzeuger heute. Es gibt insgesamt 4 entalkoholisierte.
Mhm.
Und Nummer 2 ist jetzt im Glas.
Mhm. Okay.
Farbe ist, glaube ich, ähnlich.
Ähnlich, ein bisschen heller vielleicht.
Genau, ein bisschen weniger Gold.
Genau, so klar. So, ja. So ein bisschen quasi Gärkohlensäure mit drin. Schraubverschluss, ne, hat man ja gehört, das Klacken, dann da ist ja meistens ein bisschen was mit dabei. Okay, das ist weniger aromatisch, also hat zumindest nicht die diese typische
nicht
Aromatik
so
von Aromarebsorten.
Ja, ich finde aber das Dumpfe ist nicht in der Nase so präsent. Mhm.
Nee, so ein ganz kleines bisschen irgendwo in der Ecke, aber nicht so präsent wie beim Riesling. Wobei das beim Riesling ja auch schon echt ging.
Ja.
Aber es war eben da, hier spürt man es kaum.
Ich glaube, wenn wir jetzt in einem anderen Kontext da säßen, würde es uns anhand der Nase schwerfallen, Richtung entalkoholisiert zu gehen.
Ja.
Also das ist schon...
Ja, das ist für mich jetzt von der Nase her eigentlich so ein bisschen, vielleicht so Richtung Weißburgunder oder so.
Ja, es ist fein, es ist blumig, irgendwo so ein bisschen weißduftig.
Ja, genau. So ein bisschen weißduftig, weißdorn vielleicht, so ein bisschen auch weißfleischiges Obst so.
Aber auch ganz sauber. Also keinerlei Fehltöne, nichts, was irritiert in der Nase.
So ein bisschen eine leichte Kräuterwürze mit drin. Mhm. Angenehm, also auch nicht spektakulär, ne? Also zurückhaltend erstmal in der Nase. Ich probiere mal.
Anderes Mundgefühl.
Mhm. Bisschen cremiger, bisschen ruhiger. Auch nicht so aromatisch, aber in der Aromatik auch stimmig und saftig. Hier stört mich, also hier finde ich es nicht so traubig, auf jeden Fall.
Ja, es ist weiniger.
Ne? Es ist ein bisschen weiniger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so die Fruchtsäure-Balance hier stimmiger ist.
Meinst du, das hat mehr Säure?
Nee,
ne?
Glaube ich nicht, aber es hat weniger Frucht, also weniger von der lauteren Rieslingfrucht und dadurch wirkt es halt weniger wie Traubensaft.
Ne? Ja, das stimmt. Du hast vorhin gesagt, vermutlich Weißburgunder.
Ja, irgendwie so in die Richtung, würde ich sagen.
Ja, also. Ja,
also mir würde jetzt nicht unbedingt eine andere Rebsorte einfallen, also irgendwie so in der Familie Grauburgunder ist es nicht.
Ja. Ja, wir bleiben in der Familie tatsächlich. Ich muss mal kurz aufnehmen bei, das ist eine Chardonnay in
Rheinland. Okay.
Ja. Also ich finde es angenehm. Also
ja, es ist angenehm. Es ist ein guter Begleiter.
Genau. Kannst du wirklich als Speisenbegleiter einsetzen.
Mhm.
Wie gesagt, temperaturtechnisch kann man da wahrscheinlich auch ganz, ganz viel noch spielen mit. Mhm. Ich denke einfach, dass gerade die Süße, die merklich da ist, aber nicht unangenehm. Also es ist nicht pappig, es ist gut eingebunden. Aber ich denke, dass man das eben mit Temperatur auch geschmacklich noch mal ein bisschen runterkriegt. Auf der anderen Seite versteckt man dann vielleicht auch noch ein bisschen was von der eh schon zarten Aromatik, die der entalkoholisierte Wein hat. Von daher ist es vielleicht jetzt gerade bei gefühlten 12, 13 Grad eigentlich ganz gut aufgehoben. Aber ich denke, dass diese Sachen eigentlich dafür gemacht sind, um sie noch einen Ticken kühler zu trinken.
Ja, wahrscheinlich. Also so wie man jetzt in einem Restaurant auch einen Wein noch ein bisschen kühler einschenken würde. So, ne? Na, das ist ein,
kein großer
das ist
Freund ein, davon, aber ein
sehr sauberes, klares, gut gemachtes Getränk auf jeden Fall.
Ja. Dann machen wir weiter. Es ist ja nicht so, dass wir hier heute nichts mehr vorhaben. Ne?
Vier sagtest du?
Vier sagte ich. Okay. Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, oder?
Doch, doch.
Doch, schon,
Sven,
ja.
Sven Leiner hat mal vier zum Beispiel. Ja. Noch gar nicht so lange her.
So, the next one.
Ah, schon.
Man hört es schon beim Einschenken, hört, dass es schäumt.
Ah, und es schäumt roséfarben. Es hat die Farbe einer leicht zermatschten Walderdbeere, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so dieses typische Provence-Korail, sondern dunkler.
Hat schon ein bisschen mehr Farbe, ne?
Ja. Hat ordentlich Schaum. Also hat fast eine Schaumkrone.
Steht auf jeden Fall ganz gut.
Ja. Und ich glaube, das ist sowieso ja bei entalkoholisierten Sachen und Schaum, dass das an sich schon so ein bisschen auch diesen Entalkoholisierungston überdeckt. Hier habe ich es jetzt auch gar nicht in der Nase. Also hier habe ich Frucht in der Nase tatsächlich. Also diese Walderdbeere, die zermatschte, tatsächlich kann ich auch mit dem
die ist in der Nase,
Aroma verbinden. Ne? Mhm. Ja. Witzig, passt genau zur Farbe. Vielleicht noch so ein bisschen reife Himbeere mit dabei, ein bisschen Kirsche, aber auch so eine schöne
ganz,
reife Süßkirsche.
Ganz
so
angenehmer,
ne?
Fruchtcocktail, eigentlich passend zur Jahreszeit auch. Ne?
Aber nicht laut, nicht, ne?
Also gar nicht kitschig, ganz
gar
im Gegenteil.
Nicht, gar nicht, genau. Genau, es hat so ganz leichte, sozusagen erdige Töne mit drin, die das tatsächlich auch erden, das Ganze. Ist gut.
Also Nase sehr, sehr vielversprechend, muss ich sagen.
Also man erwartet ein bisschen Süße, finde ich, so eine leichte Süße. Mal probieren. Ja, am Gaumen finde ich es einfacher, als ich es in der Nase erwartet hätte.
Ja, also es ist angenehm. Ich habe jetzt das erste Mal diese ganz leichte Entalkoholisierung am Gaumen. Die habe ich in der Nase nicht gehabt.
Nee.
Am Gaumen wirkt es ein ganz kleines bisschen dumpf.
Ja, dumpf, stumpf auch. Ne? Mhm. Kurz auch ein bisschen.
Ja.
Ja.
Die Süße ist okay.
Ja, ist aber weniger auch eher wieder wie beim Riesling als beim Chardonnay.
Ja,
also ein bisschen,
genau.
Bisschen deutlicher.
Die Säure finde ich gut.
Mhm.
Aber ja, es ist so ein kleines bisschen.
Ja, es ist so ein bisschen wässrig, finde ich. So nach hinten raus. Also vorne mehr Frucht, hinten ist es so ein bisschen wässrig und es
läuft
ist halt auch nicht
aus.
Allzu lang. Ne?
Ja, genau.
Es ist
leider ein bisschen kurz.
Bisschen schade, finde ich. Also die Nase hat mehr versprochen, als der Gaumen hält hier in dem Fall, finde ich.
Na gut. Einen haben wir noch.
Okay.
Wie schön, dass du dich immer wegdrehst.
Ich habe ja schon eine Idee, was das ist. Okay, das ist ein bisschen heller, aber es ist roséfarben, hat aber auch ein bisschen was von dem davor, also auch so eine eher dieser Erdbeerton.
Mhm.
Es hat ein bisschen, also entweder ich habe noch Schaum vom letzten.
Es ist, glaube ich, noch Schaum vom letzten. Das ist bei mir nämlich ähnlich
also
im
es ist
Glas.
Wahrscheinlich ein stiller Rosé dann.
Ja. Es ist ein stiller Rosé. Okay. Mal gucken, ob er jetzt ein bisschen Sprutz noch hat.
Mhm.
Aber der Schaum vom Verperlten steht auf jeden Fall. Die Nase aber auch ein bisschen dezenter, aber ähnlich. Ich finde es ein bisschen, fast ein bisschen reifer.
Ja,
auf der einen,
ich auch sagen.
Auf der einen Art, aber fast noch zurückhaltender.
Ja, und ich finde es ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken? Es wirkt dezenter, aber gleichzeitig fast ein bisschen komplexer noch, weil ich finde, dass noch so ein bisschen was so ein bisschen mehr, vielleicht so ein bisschen Unterholz,
erdig, ja, genau, kräutrig, so ein bisschen so Zimtrinde habe ich.
So dunklere Noten damit reinspielen. Ne?
Ja, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht so upfront fruity. Es ist ein bisschen dichter, es ist ein bisschen würziger.
Man hat so ein bisschen mehr, so ein bisschen so ein Pinot-Eindruck, finde ich, dabei.
Ja. Ja, ja, stimmt. Was jo. Denkst du?
Gefällt mir besser als der Schäumer. Mhm. Ist ein bisschen dichter, ist ein bisschen komplexer. Ist jetzt auch nicht ewig lang, aber er hat eine bessere Länge. Also er hat eine bessere Länge als der Schäumer.
Ja.
Und doch, da kann man sich, glaube ich, ganz gut eintrinken, ja, eigentlich. Ja. Ne?
Ich finde die süße Säure, finde ich, sehr gut balanciert. Ja. Das gefällt mir. Das hat einen Trinkfluss.
Ja.
Das bleibt ein bisschen am Gaumen.
Ja.
Es wirkt nicht dumpf.
Nein. Also weder in der Nase noch am Gaumen.
Ja. Kein störender Entalkoholisierungston.
Nee. Also ich könnte mir das geschmacklich auch noch ein bisschen dichter vorstellen. So, ne? Aber ich finde, es ist ein ausgewogenes Getränk. So. Ist
gut. Ja, gefällt mir auch.
Ja.
Du hast eine Vermutung.
Ich habe eine Vermutung, weil ich meine, dass, also es gibt ja nicht so viele, würde ich sagen, die im Moment auf dem Niveau wahrscheinlich Wein, entalkoholisierten Wein anbieten. Ich habe letztes Jahr, ist Hard Hills irgendwie auf den Markt gekommen. Mhm. Gregory Emmel, der Mann von Sophie Christmann, vom Weingut Christmann, der sich diesen entalkoholisierten Getränken verschrieben hat. Und ich habe das ja, also wenn es das ist. Dann ist sozusagen der Disclaimer, dass ich das auch schon auf dem Tisch hatte und das auch schon für Vanaturell betextet habe und du bei Vanaturell arbeitest und es auch verkaufst. Also das können wir ja durchaus dazu sagen.
Ja, genau.
Ja, aber dann ist es das und vor allen Dingen auch in der Kombination Riesling Chardonnay und dieser Rosé hier. Ne, da ist dann der Schäumer jetzt neu dazugekommen.
Genau. Okay. Ja. Also wir sind jetzt beim zweiten Jahrgang. Mit 2024 hat Greg den ersten Jahrgang auf den Markt gebracht. Die Trauben kommen eben aus der Hart, deswegen Hart Hills, sind dadurch, dass er abgetrennt von Christmann ist. Ein eigenes Unternehmen. Es ist natürlich alles Zukauf aus unterschiedlichen Quellen. Mit dem 25er Jahrgang, was wir jetzt probiert haben, der jetzt so langsam aber sicher auf den Markt kommt, haben wir 100% bio-zertifizierte Trauben. Teilweise kommen die aus dem Sektgut Christmann Kaufmann, sind also biodynamisch, Handlese, und dann nimmt die zweite Pressung die Tailly. Das gilt vor allem für den Riesling und dann eben auch noch für 50% vom Chardonnay. Und beim Rosé ist es ähnlich. Also auch da der Pinot Noir-Anteil, der eben dominiert, kommt aus dem Sektgut. Trotzdem ist eben die zweite Pressung ist im Endeffekt, oder das, was für Sektgut nicht mehr zu viel Farbe hat oder zu viel Extrakt hat, hast du trotzdem nicht zu viel Farbe im Rosé, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Es ist also der Arbeitsaufwand ist von der Weinseite nochmal deutlich gestiegen, und ich finde, das hat nochmal einen sehr großen Sprung gemacht. Also
ja, finde ich auch. Also das war auch das, was ich im Gespräch mit ihm damals so rausgefiltert habe, dass der erste Jahrgang tatsächlich ein ganz gut gelungener Versuch war.
Ja.
Das Problem ist ja bei diesen Anlagen, und es gibt halt eine neue Anlage in der Pfalz, so eine Hightech-Anlage, die, glaube ich, so verschiedene Varianten, Vakuumdistillation, weiß ich nicht, Schleuderkegelkolonne, alles miteinander so ein bisschen kombiniert, vergleichsweise schonend arbeitet. Und aber ich glaube, du musst mindestens irgendwie 6.000 Liter oder so da rein kippen. Und
damit es sich auch vom Energieaufwand irgendwo lohnt, ne? Also das ist
genau, also die brauchen einfach auch die Kapazität, damit das irgendwie vernünftig durchläuft. Und er hätte gerne letztes Jahr noch so ein bisschen nach der ersten Batch so ein bisschen optimiert, aber sozusagen bei ihm war schon klar, dass die Lernkurve irgendwie steil ansteigt und dass es im nächsten Jahr besser werden würde, und das ist auch der Fall.
Ja,
so. Und das war schon letztes Jahr nicht schlecht.
Das war letztes Jahr auch schon, also wir haben das auch wirklich gut auf platziert gehabt, und deswegen sind wir echt happy, dass das jetzt, oder ich bin happy, ich probiere sie auch zum ersten Mal jetzt, die 25er, dass das jetzt wirklich nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht hat. Es ist natürlich auch so, dass Greg hat lange, lange Erfahrung in der Weinbranche, hat natürlich mit Sophie und Steffen hinten dran nochmal renommierte Familie, die gut kosten kann, die das Ganze von einer anderen Seite begleitet, die natürlich auch sensorisch Sachen wahrnimmt nach der Entalkoholisierung, den Weinen passiert, wo dann gezielt da drauf geerntet werden kann. Also mit dem 24er waren die Säurewerte noch viel höher. Mhm. Gerade beim Riesling war das schon echt kräftig. Mhm. Und man hat eben gelernt, dass beim Entalkoholisieren die Säure nach oben geht. Das heißt, in dem Fall hat man sich jetzt dieses Jahr für ein etwas reifereres Lesegut entschieden. Mhm. Und man wollte das eben nicht irgendwie durch Chemie, Entsäuerung etc. lösen, sondern einfach durch Veränderungen im Ausbau des Weines, Veränderungen im Lesegut und so weiter und so zu. Mhm. Wie du schon gesagt hast, die Anlage ist relativ neu. Die steht jetzt, glaube ich, echt erst seit letztem Jahr in der Pfalz, kommt aus Italien ursprünglich und kombiniert eben so verschiedene Methoden. Und in dem Fall ist es mehr oder weniger erst eine Osmose, wodurch dann alle festen Bestandteile, Farbstoffe und so weiter und so zu, also alles, was nicht gelöst ist, in dieser Osmoseblase bleiben. Mhm. Es wird dann nur, in Anführungszeichen, gelöste Salze, Alkohol und Wasser, Vakuum verdampft. Dadurch kann man eben hält man eben die Aromatik und auch die Farbe sehr viel besser. Und das Ganze ist eben ein bisschen schonender als die ursprüngliche Anlage, die letzten Jahre und Jahrzehnte auch in der Pfalz, die da stand, eigentlich für alles benutzt wurde, was irgendwo entalkoholisiert auf den Markt kam. Ich denke, dass dadurch vor allem eben die Steigerung, dieser große Schritt zu sehen ist, dass der Background ein sehr fundierter ist, dass man die Qualitätsschraube am Lesegut auch nochmal umstellen konnte, dass man ganz, ganz viel im Ausbau gelernt hat und eben die Mengen eventuell auch ein bisschen erhöht hat, ne? Dass man da ein bisschen mehr Spielraum hat.
Bestimmt, ne? Also ich meine, das ist ja, glaube ich, ganz gut angekommen letztes Jahr schon. Ja? Obwohl das, finde ich, preislich ja auch durchaus ambitioniert ist. Das
ja,
ist
ich glaube, wir sind so bei 18 Euro EVP. Mhm. Der wird auch bleiben, tatsächlich.
Ja, das ist ja, das macht jetzt auch mehr Sinn als im letzten Jahr, finde ich. Ne? Also das fand ich letztes Jahr noch ein bisschen ambitioniert tatsächlich für die Qualität. Das ist ja schon irgendwie so Ortsweinniveau für manches Weingut. Ne?
Tatsächlich, ja. Für manche, für andere Weingüter sind es die großen. Ne? Also ja, da darf man auch nicht vergessen. Ja. Aber ja, das ist natürlich, das ist ein Thema. Wir haben ja schon ganz, ganz oft gesagt, dass die Preise für Proxys und alles, was wir kosten, eigentlich echt hoch sind. Ne? Ja. Also das ist kein günstigerer Ersatz zu einem Wein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es gibt eben viele Ortswein- und Gutsweinniveaus, die man teilweise günstiger kriegt als das, was wir hier an alkoholfreien Geschichten probieren. Und ja, es ist einfach eine komplett andere Sparte. Beim Sparkling Rosé ist auch noch dazu zu sagen, wir haben es bemerkt, er hat extrem viel Schaum. Mhm. Der ist mit 4 Bar karbonisiert. Normale Sparklings in dem Fall, also so
Prosecco oder so.
Ja, genau, die liegen eher so bei 2,5. Dadurch braucht er natürlich bessere Flaschen, bessere Verschlüsse und so weiter. Das spielt natürlich auch alles irgendwo noch mit rein, ne? Mhm.
Ja, genau. Und ich meine, diese Entalkoholisierungsanlage, die kostet halt auch, ne?
Also das ist sich halt auf die Anlage zu setzen.
Genau, das kostet an sich schon mehr.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Ja, es ist ein zusätzlicher Schritt in der Verarbeitung.
Eben.
Logischerweise. Ja, schön. Also, da erstmal herzlichen Dank an Greg, um ehrlich zu sein. Der hat uns das Paketchen zukommen lassen, damit wir das heute probieren können. Ich glaube, wir sind beide ganz happy damit, oder?
Ja, wir sind ganz happy damit.
Im Ganzen.
Danke dir. Fürs Vorstellen.
Ich hab zu danken. Bis bald, Christoph.
Bis bald, Anne. Zwei über Null ist ein Podcast mit Anne Tenschert und Christoph Raffelt. Den Podcast kann man über alle üblichen Download- oder Streaming-Formate wie Spotify oder Apple Podcasts erreichen, abonnieren und natürlich auch bewerten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail an anne@2über0.de oder christoph@2über0.de. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann unterstützt uns gerne beispielsweise über Steady oder andere Arten und Weisen, die ihr auf der Website findet.